Deutschlandfunk Kultur heute.
Unsere weihnachtliche Serie über Kathedralen und Kultur, die nehmen wir heute sehr wörtlich. Es geht nämlich um den Kölner Dom. Als 1248 der Grundstein gelegt wurde, da konnte noch keiner ahnen, dass der Kölner Dom zu einem Nationalsymbol werden sollte. Beim kirchenkritischen Spötter Heinrich Heine, da wird er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kritisch besungen, in Deutschland ein Wintermärchen. Doch siehe doch dem Mondenschein, den kolossalen Gesellen, er ragt verteufelt schwarz empor, das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein, und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther, und er hat sein großes Halt gesprochen, seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet, und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Das gefiel dem Heine, dass er unvollendet blieb, der Dom. Das gotische Gotteshaus aber ist nicht nur ein herausragendes Bauwerk, es steht an der Pfaffengasse, so nannte Kaiser Maximilian den Rhein. Von Basel bis Xanten erstrecken sich Dome, Kirchen, Klöster, Kathedralen. Und die sind Zeugnis nicht nur von Baukunst, sondern von Handel, Austausch, Verkehr an Gütern und Ideen. Dichter und Karnevalisten haben ihn besungen, wie Beatrix Novi nun belegt.
Wenn ich so an mein Heimat denke und sind dort so für mir stand.
Man sieht diesen Dom und dann ist man glücklich.
Barbara Schock-Werner, geborene Ludwigsburgerin, wohnt als langjährige Kölner Dombaumeisterin auch im Ruhestand, nur einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt. Da, wo 1945 nichts mehr stand und Willi Ostermanns sentimentales Lied aus den 30er Jahren einen neuen, in ganz Deutschland vertrauten Sinn bekam.
Ich möchte zu Fuß nach Köln.
In diesem total zerstörten Köln, wenn die Leute aus der Kriegsgefangenschaft, aus der Evakuierung, aus den Kellern rauskommen, die Stadt ist kaputt, aber der Dom steht noch.
Und kein Tourismusmarketing hätte sich ein besseres Logo ausdenken können, um eine von Schicksal und Städtebau nicht verwöhnte Stadt trotzdem weltberühmt zu machen. Barbara Schock-Werner braucht nur zwei Häschenfinger zu heben. Schon erscheinen vor dem inneren Auge zwei wohlbekannte Spitztürme. Es besteht keine Verwechslungsgefahr.
Durch diese markante Form ist das an Wiedererkennungswert ganz groß.
Der Kölner Dom ist wie ein Kölner Karnevalslied. Noch das schlichteste Gemüt kann ihn sich merken. Der Künstler Christo, in frühen Jahren Kölnbewohner, hätte die einprägsame Form 1992 gern verpackt, wurde aber abgewiesen. Eine Lithografie dieses sehr elegant wirkenden Projekts, Mein Kölner Dom Wrapped, wurde immerhin später teuer versteigert. Wie vergleichsweise mühelos auch weniger bedeutende Künstler aus dem Dom etwas machen können, zeigte vor ein paar Jahren ein junger Maler, der beim Zwischenaufenthalt in Köln die Domtürme 3 Tage lang auf Holzbrettchen pinselte. Sie gingen weg wie warme Semmeln. Ein gefundenes Fressen musste der Dom auch für die Popart sein. Aber Andy Warhol verweigerte sich der berühmten Silhouette und verwandelte sie in ein von unten gesehenes, spitz aufragendes Gebirge. Die jüngste künstlerische Auseinandersetzung mit dem Dom lieferte Gerhard Richter mit seinem umstrittenen Fenster, das nun als Richterfenster zum Markenzeichen in eigener Sache wurde. In früheren Jahrhunderten war für Landschaftsmaler der Dom kaum mehr als ein Stück Rheinromantik. Auch William Turner malte eine Stadtansicht von Köln mit Rhein und Hafen. Der Dom, der mehr im Hintergrund zu sehen ist, war allerdings nicht das heute weltbekannte Wahrzeichen, sondern ein großartiger Torso ohne fertige Türme, dafür mit einem ächzenden mittelalterlichen Baukran. 1528, 280 Jahre nach Baubeginn, hatten die klammen Kölner das Großprojekt Dom aufgegeben. Die Gotik war sowieso unmodern geworden.
Der Dom wird auch in diesen Umgebungen erst recht bedeutend. Selbst das Unvollendete erregt auf eine ungeheure Weise,
schrieb Wilhelm Grimm in romantischer Bewunderung, mitten in die national-religiöse Begeisterung hinein, die seit den Napoleonischen Kriegen auf die Vollendung des Doms drängte. 1848 feierte Jacques Offenbach das 600-jährige Domjubiläum noch unbeschwert mit dem Kölner Männergesangsverein. 1880 war der Dom mit Hilfe der ungeliebten Preußen vollendet, etabliert im Lauf jahrzehntelanger Debatten als Inbegriff sogenannter deutscher Baukunst und nationalen Einigungsstrebens. Nichtsdestoweniger trauerten die Kölner um ihren geliebten Baukran. Zahllose Reliquien wurden aus seinem Holz gebastelt und verkauft. Barbara Schock-Werner.
Kölner können ja mit Provisorien leben und nun wird plötzlich mit großem Aufwand so was Perfektes hochgezogen.
Eine unsterbliche Romanwidmung wie Victor Hugos Glöckner von Notre Dame war dem Dom nicht vergönnt. Dafür aber Heinrich Heines vehemente Verse gegen ein Sinnbild vaterländisch verbrämten, reaktionären Pfaffentums.
Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei der Raben und der Eulen, die altertümlich gesinnt, so gern in hohen Kirchtürmen weilen.
Auch Heinrich Böll entwickelte nie ein herzliches Verhältnis zum Dom. Er empfahl lieber die romanischen Kirchen. Der Dom lebt heute am üppigsten in den Genres der modernen, kommerzialisierten Heimatliebe. Im Köln-Krimi, allen voran Frank Schätzings Tod und Teufel, das dem sagenhaften ersten Dombaumeister Gerhard ein weiteres Denkmal setzt, und im Karnevalslied.
Eine Kirche, in nahezu jedem Karnevalslied vorkommt, das ist ganz einmalig.
Wir lassen der Dom in Köln.
Kathedralen und Kultur, der Kölner Dom, Beatrix Novi war das. Und wenn es interessiert über Köln im Spätmittelalter, das Judenprivileg von 1266, die Altkölner Malerei und mehr, morgen mehr in unserer Serie übergeben und nehmen in den Kulturfragen um 17.05 Uhr.